Die Griechen und das Recht. Über die Ursprünge von Recht und Religion mit Professor Heinz Bartha.
In dieser Sendung unterhält sich Susanne Bartha mit ihrem Vater über die Entwicklung von Rechtsgefühl und Rechtsbewusstsein. Heinz Bartha lehrt Zivilrecht an der Universität Innsbruck. Der erste Band seines mehrteiligen Werkes zu den Ursprüngen des europäischen Rechts im antiken Griechenland umfasst 680 Seiten und ist im Harasowitz Verlag erschienen. Wir sprechen heute über das Thema Rechtsgefühl und Rechtsbewusstsein, wie sich das entwickelt hat, wie das entstanden ist. Gerade in den letzten Jahren gab es immer wieder auch zum Teil sehr emotional geführte Diskussionen zwischen Naturwissenschaften, zwischen Geisteswissenschaften. Was ist angeboren? Was ist Kulturleistung? Wie schaut das hier aus? Wie ist das Rechtsgefühl, das Rechtsbewusstsein auch in diesem Spannungsverhältnis entstanden?
Das lässt sich sehr schön zeigen. Und ich möchte am Beginn dieser Entwicklung, die in Richtung Rechtsgefühl und Rechtsbewusstsein führt und im Hintergrund gewissermaßen schon aufleuchten lässt, das Entstehen der goldenen Regel, eine Begebenheit erzählen, die Konrad Lorenz in seinem Buch »Die sieben Todsünden der Menschheit« erwähnt. Er schreibt darin, dass er von amerikanischen Rechtsvergleichern gefragt worden sei, ob er meine, dass Rechtsbewusstsein und Rechtsgefühl angeboren seien. Er hat zunächst also gezweifelt, würde meinen, zu Recht gezweifelt, und hat sich aber dann doch mehr oder weniger fast, würde man sagen, mit etwas Eitelkeit überreden lassen, eine solche Angeborenheit von Rechtsgefühl und Rechtsbewusstsein anzunehmen. Ich glaube aber zeigen zu können, dass das nicht in diesem grundsätzlichen Sinne stimmt. Im engsten familiären Bereich der Kleinfamilie braucht es eine gewisse Anerkennung, Zuwendung, Respektierung, ja, und Neigung, um einfach das Bestehen des eigenen Bereichs zu sichern. Aber darüber hinaus gibt es kein angeborenes Rechtsgefühl, Rechtsbewusstsein. Und die historische Entwicklung zeigt, dass es relativ lange gebraucht hat und schwer gefallen ist, über diesen Kernbereich der Kleinfamilie hinaus diesen Grundgedanken der Respektierung, der ja im Rechtsgefühl und im Rechtsbewusstsein steckt, das Leben und Leben lassen, in den Verwandtschaftsbereich, in den überverwandtschaftlichen Bereich hinaus zu erstrecken. Und man muss sich das so vorstellen, dass dieses Gedankengut, Rechtsgefühl und Rechtsbewusstsein, langsam von unten nach oben gewachsen ist. Also von der Familie in die erweiterte Verwandtschaft, in die Nachbarschaft hinein, um im Griechischen zu bleiben, in die Dorfgemeinschaft, die Kome-Gemeinschaft hinein, in die Polis hinein, und da war es schon schwer genug. Aber darüber hinaus hat es noch viel länger gebraucht. Und ich werde in der Folge Beispiele bringen, um zu zeigen, wie lange die griechische Entwicklung gebraucht hat, um mehr oder weniger Ansätze und zumindest das Bewusstsein der Notwendigkeit von Rechtsgefühl und Rechtsbewusstsein zu entwickeln.
Neue Erkenntnisse in den Naturwissenschaften, in der Hirnforschung vor allem, haben ergeben, dass Menschen doch in erster Linie auf Kooperation, weniger auf Ausgrenzung, Aggression anscheinend gepolt sind, natürlich bei günstigen und gleichbleibenden Umwelteinflüssen. Steht das jetzt im Widerspruch oder wie ist das auch zu deuten?
Naja, also gerade auch was diese naturwissenschaftlichen Einsichten anlangt, die unterliegen ja auch sehr starken Modeerscheinungen. Und nicht alles ist immer gleich die reine Wahrheit. Aber sagen lässt sich eines, und das will ich auch durch das folgende Beispiel belegen, dass es eine langsame Entwicklung in der geschilderten Weise gibt. Auf blanke Kooperation waren die Menschen ja, teilweise und gezwungenermaßen angelegt, aber man kann das nicht als durchgehendes Prinzip sehen. Ich möchte jetzt zwei Belegstellen aus der Odyssee erzählen, die zeigen, wie lange es in der griechischen Geschichte gebraucht hat, um mehr oder weniger so etwas wie Rechtsgefühl oder Rechtsbewusstsein entstehen zu lassen. Es gibt in der Odyssee, also in Homers Odyssee, zwei Stellen oder mehrere Stellen, die in etwa auf Folgendes hinauslaufen. Auf der einen Seite erzählt der Titelheld der Odyssee, Odysseus selber, und er ist deswegen sehr angesehen und gilt als mächtig und reich und als wirklich echter Vorsteher seiner Gemeinde, dass er Raubzüge unternommen hat. Das war mehr oder weniger noch in den ersten Jahrhunderten nach der Jahrtausendwende, vom zweiten zum ersten Jahrtausend im ganzen mediterranen Gebiet so, dass Raubzüge unternommen worden sind. Auch die Griechen haben das gemacht. Die haben aber nicht nur fremde Völker ausgeraubt, sondern auch eigene, andere Völker. Und Odysseus rühmt sich, dass er bis Ägypten gekommen sei und dort mehr oder weniger Kinder, Frauen bzw. Vieh gestohlen und geraubt hat und was man halt sonst gefunden hat. Umgekehrt beklagen sich aber die Bewohner von Ithaka, dass die Messenier bei ihnen einfallen und Tiere, Kinder und Frauen rauben. Man sieht also, wenn man das jetzt hochrechnet zeitlich, egal wie man jetzt die Odyssee ansetzt, man muss sagen, die zeitliche Situierung der Odyssee reicht etwa von der Mitte des 8. Jahrhunderts, also um 750, über einen Mittelwert von 700 bis mehr oder weniger herunter, fast in die Mitte des 7. Jahrhunderts, also in der Nähe von 650. Also egal wie man das ansieht, sieht man, dass die beiden Enden der goldenen Regel noch nicht zusammengewachsen sind. Das heißt also, man hat noch nicht verstanden, dass das eigene Unrechttun, das Odysseus mehr oder weniger so rühmt und das ihn berühmt macht bei seinen Leuten, für die andere Seite bedeutet, dass sie Unrecht erleiden müssen, dass ihnen schweres Leid widerfährt, dass ihnen liebe Menschen weggenommen werden, dass ihnen Hab und Gut weggenommen wird oder gar Kinder. Und diese beiden Empfindungen, nämlich selber Leid zufügen anderen und auf der anderen durch andere Leid erfahren und das dulden und hinnehmen zu müssen, diese beiden Erfahrungsenden und Erfahrungswerte werden in der goldenen Regel, die dann gewissermaßen die Entstehung des Rechtsgefühls repräsentiert, zusammengefügt. Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu.
Wann gehen diese beiden Enden zusammen oder wann werden die sozusagen auch aneinander geknüpft, dass also dieses Leid zufügen, Leid erleiden auch in eine Balance kommt?
Die ersten Ansätze der goldenen Regel finden sich ebenfalls schon in der Odyssee. Also man kann sagen, jetzt unabhängig von der zeitlichen Situierung, um 700 herum ist es zu dieser Verbindung von den beiden Seiten der goldenen Regel gekommen. Bei den Griechen. Man muss natürlich bedenken, die goldene Regel, die sogenannte goldene Regel, ist keineswegs eine griechische Erfindung. Autonom, also unabhängig von der griechischen Entwicklung, hat sich diese Regel auf der ganzen Welt entwickelt und ist nachweisbar in China wie in Indien, bei anderen Völkern. Freilich bestehen beträchtliche Zeitunterschiede, denn die Entwicklungen sind ja nicht synchron, also zeitgleich verlaufen, sondern nacheinander. Manche Kulturen waren früher entwickelt als andere. Und diese Regeln mussten natürlich in allen Kulturen gewissermaßen erfunden und gefunden werden, weil anderweitig die Kulturen nicht hätten bestehen können, soweit es jetzt die innere Entwicklung einer Kultur anlangt. Denn wenn die einzelnen Nachbarschaften sich bekriegen, bis niemand mehr übrig ist, wird sich die Kultur nicht halten können. Zusammenfassend für den ersten Teil dieser Betrachtung könnte man also sagen, diese Entwicklung von Rechtsgefühl und Rechtsbewusstsein steigt langsam in einer Kultur, in einer Gemeinschaft von unten nach oben und erweitert sich allmählich von den kleinsten familiären Kreisen über die Verwandtschaft, die erweiterte Verwandtschaft, die Nachbarschaft, das Dorf, die Polis, immer weiter. Das hat noch nichts damit zu tun, dass man jetzt Nachbarvölker schon auf diese Weise behandelt.
Wir kennen ja heute alle völkerrechtliche Regelungen, also dass man das Völkerrecht zu Rate zieht bei zwischenstaatlichen auch Auseinandersetzungen. Wie hat sich das entwickelt? Wann ist dieser Sprung auch gemacht worden von jetzt also Binnenverhältnissen zu auch Außenbeziehungen?
Dieser Sprung hat relativ lange gebraucht. Also zunächst entwickelt sich, wie erwähnt, das Rechtsbewusstsein von unten nach oben in einer Gemeinschaft, sich erweitern. Das sagt aber noch lange nichts aus, wie Nachbarvölker, Nachbarstaaten behandelt werden. Und da gibt es ein sehr schönes Beispiel aus dem alten mesopotamischen Bereich. Das babylonische Reich unter Hammurabi war innerstaatlich bereits sehr entwickelt, kann man sagen. Es besaß rechtlich so etwas wie eine Kodifikation, also ein Gesetzeswerk, das ja häufig die Herrschaft mächtiger Fürsten und Könige krönt. Und das babylonische Reich unter Hammurabi pflegte auch Außenbeziehungen, etwa zu einem kleineren Königreich Mari. Mari ist bekannt durch einen reichen Briefwechsel mit den Nachbarstaaten und in den Archiven von Mari ist sehr viel erhalten geblieben. Daher kennt man diese Situation relativ gut. Hammurabi hat enge Beziehungen zu Mari gepflegt, alle möglichen Freundschaftsverträge, Beistandsverträge geschlossen, hat aber im günstigen Augenblick dieses Reich schonungslos zerstört und unterworfen. Also man sieht, die Prinzipien, die im Innern einer Gemeinschaft aufgebaut worden sind, haben noch keine Gültigkeit für die Beziehung zu den Nachbarn, zu den Nachbarstaaten, selbst wenn sie in einem Bündnisverhältnis stehen. Das braucht noch einmal länger, um dieses Rechtsgefühl, dieses Rechtsbewusstsein von innen, von der Innenbeziehung in die Außenbeziehung zu transportieren. Erstmals sieht man diese Beziehung im Außenverhältnis sehr stark in der Beziehung des Hethiterreichs zu Ägypten. Das waren ja die beiden Großreiche, einerseits das Ägyptische Meer im Süden und Südosten und nördlich und östlich davon das Hethiterreich. Es gab da immer gewissermaßen bereichliche Probleme, wie weit klappt es mit der Abgrenzung der beiden Großreiche. Und am Ende des 13. Jahrhunderts vor Christus kommt es nach einer Auseinandersetzung. Es war eine berühmte Schlacht zwischen Ramses II. Und einem Hethiterkönig, Hattuschili hat er geheißen, zu einem Friedensvertrag im Anschluss. Die Ägypter hätten beinahe eine vernichtende Niederlage erlitten, werden glücklicherweise gerade noch vom Schlimmsten bewahrt. Ramses versucht, das innenpolitisch umzudrehen in einen Sieg. Die Hethiter sind froh über eine gute Beziehung, weil sie selber Schwierigkeiten haben in der Erbfolge. Es gab Unstimmigkeiten und dergleichen mehr. Und die schließen einen berühmten Friedensvertrag, der dieses Bewusstsein, dieses Rechtsbewusstsein, dass der andere zu respektieren ist, seine Autonomie zu wahren, seine Achtung zu wahren, ist bereits ganz stark betont. Das war gewissermaßen ein erster völkerrechtlicher Höhepunkt, völkervertragsrechtlicher Höhepunkt, der Rechtsbewusstsein und Rechtsgefühl bereits voll zum Ausdruck bringt.
Das heißt, man kann das ungefähr festmachen, 13. Jahrhundert vor, also das ist sehr, sehr weit zurück. Wie hat sich dann davon ausgehend das auch weiterentwickelt? Hat das so etwas wie Vorbildcharakter gehabt? Hat man sich daran orientiert?
Nun, also diese Entwicklungen, und das passiert ja im Rechtsbereich genauso wie in anderen Kulturbereichen immer wieder, es gibt Entwicklungen, die von einem Ausgangspunkt einem Höhepunkt zustreben. Das bedeutet natürlich nicht, dass es auf dieser Höhe bleibt. Es gibt immer wieder beträchtliche Abstürze. Das war auch hier so. Diese Entwicklung in der Beziehung der mächtigen Reiche der Ägypter und der Hethiter, die ist verloren gegangen. Das hethitische Reich ist im um 1200 untergegangen. Die Ägypter hatten selber große Probleme mit den sogenannten Seevölkern, haben es gerade noch geschafft, also wieder das eigene Reich gegen diese eindringenden Wellen zu verteidigen. Aber diese Entwicklungshöhe geht verloren. Und erst wieder in Griechenland, am Ausgang der Archaik, hinein dann in die klassische Zeit und in den Hellenismus, erlebt das Völkerrecht eine neue Entwicklung, die buchstäblich zwar auf den Grundlagen des alten Orients aufbauen kann, also der Orient hat da Grundlegendes geleistet, aber im Wesentlichen eine neue Entwicklung beginnen musste. Entwicklungen, das ist im kulturellen Bereich immer so, das ist keine Evolution, die immer von unten nach oben führt. Das sind Höherentwicklungen, Höchstentwicklungen und oft steile, jähe Abstürze, und die dann von einem Neubeginn begleitet sein müssen.
Du hast gesagt, bis sich diese goldene Regel entwickelt hat, ist viel Zeit vergangen, also eine lange auch zivilisatorische Entwicklung, die da dahinter steht. Welche Rolle hat denn die Religion im Zusammenhang mit der Entstehung, mit der Entwicklung von Rechtsgefühl und Rechtsbewusstsein gespielt?
Also die ursprüngliche Bedeutung der Religion für die Entstehung von Rechtsgefühl und Rechtsbewusstsein war gering, um nicht zu sagen nicht existent. Diese Entwicklung ist autonom, im Wesentlichen unabhängig von der Religion vor sich gegangen. Es war allerdings so, als es dann gewissermaßen zu völkerrechtlichen Vertragsschlüssen gekommen ist zwischen verschiedenen Staaten, hat man diese Rechtsakte dann immer eingekleidet religiös, mit heiligen Eiden beschworen, mit Opfern, mit Trankopfern, mit Tieropfern oder anderen Opfern begleitet, um so gewissermaßen die menschliche, die schwache menschliche Versprechensebene durch eine höhere göttliche noch abzusichern. Aber im Wesentlichen hat sich diese Regel, die goldene Regel, unabhängig von der Religion entwickelt. Es war nur so, dass im Gefolge der Entwicklung die Religion sich auch dieser Regel bedient hat, sie also übernommen hat. Aber diese Regel kann man nicht etwa als Ausfluss des christlichen Liebesgebots oder etwas dergleichen verstehen, sondern sie hat sich völlig unabhängig von christlichen Ideen und religiösen Ideen entwickelt. Und dies weltweit, wie schon erwähnt, von China über Indien, über mehr oder weniger ägyptische, wie auch griechische und dann römische und spätere Entwicklungen hinweg.
Heute ist es ja doch relativ verflochten.
Heute ist es verflochten und man kennt die Ursprünge ja kaum mehr. Und es wäre ja nicht das erste Mal, dass die Religion behauptet, etwas entwickelt und entdeckt zu haben, was in Wahrheit schon viel älter ist als die christlichen Anfänge jedenfalls.
Heinz Barter, Professor für Zivilrecht in Innsbruck, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Ursprüngen des europäischen Rechts im antiken Griechenland. Entstanden ist ein vierbändiges Werk. Der zweite Band erscheint im Frühjahr 2011. In den nächsten zwei Sendungen geht es um die Polis, die als Kernstück griechischer Kultur zum Modell für die Entwicklung des europäischen Staates wurde.